So, du bist gut zu hören, bin ich auch gut zu hören?
Du bist auch gut zu hören.
Also los geht's.
Digital Banking News, ein Format von Plaudertaschen mit euren beiden Hosts Polly Popova und Klaas Beese.
Herzlich willkommen zur Digital Banking News Ausgabe Januar 2024. Hallo Polly.
Hi Klaas, freue mich hier wieder mit dir zusammen den Podcast zu machen.
Ich mich auch. Also, los geht's. Vorab ein Hinweis an unsere Leser. Wir haben einen Newsletter auf LinkedIn, den könnt ihr abonnieren. Dort verlinken wir vor allen Dingen auch die Quellen, die wir hier im Podcast nennen. Und wir freuen uns, dass Pluscard wieder unser Unterstützer für das ganze Jahr 2024 ist. Vielen Dank, Pluscard. So, und wir haben Nachrichten zusammengestellt. Und zwar eine übliche Menge. Aber es waren tatsächlich irgendwie eine ganze Menge. Es ist ganz schön steil losgegangen in diesem Jahr, im Januar ganz schön ungewöhnlich. Also fangen wir gleich an. Polly, magst du anfangen? Digital Banking News von Regionalbanken. Was haben wir als erstes?
Ja, als erstes haben wir mitgebracht, dass die Sparkassen einen neuen Service eingeführt haben, das sogenannte Taxotool. Und das Taxotool wurde vom Bundesverband öffentlicher Banken und einem Startup oder einem Unternehmen, Deiden AI, ich hoffe, ich spreche das mal wieder richtig aus, entwickelt. Und es erlaubt Finanzierungsvorhaben von Unternehmenskunden einfach entlang der Standards für ökologisches Wirtschaften zu bewerten. Das heißt, einerseits zu überprüfen, ob Finanzierungsvorhaben taxonomiefähig sind, also die Wirtschaftstätigkeit in der Taxonomie wirklich beschrieben ist. Und ob sie taxonomiekonform ist, das heißt, wenn sie beschrieben ist, ob die Werte dann entsprechend eingehalten werden. Und das ist ganz wichtig, weil innerhalb der EU-Taxonomie die Banken ihre Green Asset Ratio angeben müssen, das heißt, wie viel Prozent des Portfolios wirklich taxonomiekonform sind, das entsprechend offenzulegen. Entsprechend ist diese Einführung ein Schritt in Richtung Erfüllung der Ziele der EU-Taxonomie und mittels der KI, die von diesem Unternehmen oder Fintech, das ich mal wieder vermutlich falsch ausspreche, Deiden kommt, werden halt entsprechend auch intelligente Suchalgorithmen mit eingeführt und die Berechnung von Erfassung und Verarbeitung von relevanten Daten, dass das einfach besser geht. Und so können Firmenkunden einerseits natürlich gucken, ob sie ihre Nachhaltigkeitsziele erfüllen und andererseits können die Sparkassen wissen, ob, wenn sie das Finanzierungsvorhaben unterstützen, sie auch...
Darf ich mal eben unterbrechen, Polly? Ja. Für wen ist das Tool denn? Ist das Tool für den Berater in der Sparkasse oder ist das für den Unternehmenskunden?
Das ist für den Berater in der Sparkasse. Der allerdings geht das Ganze mit dem Kunden zusammen durch. Also sie führen das zusammen einmal durch und letztendlich obliegt es natürlich dem Berater, ob er das Finanzierungsvorhaben unterstützt oder nicht. Ich nehme mal stark an, dass es dazu auch Guidelines gibt. Die Sparkassen müssen dann aber ihre, also Green Asset Ratio dann entsprechend erfüllen. Das heißt, sie können nicht nur Finanzierungsvorhaben unterstützen, die nicht taxonomiekonform sind. Sollte es der Fall sein, dass es taxonomiekonform ist, erhalten die Unternehmen auch ein Zertifikat, was es das Ganze bestätigt, womit sie vermutlich dann auch noch für sich selbst Marketing betreiben können. Nicht Marketing, aber ausweisen können, dass sie entsprechend die Ziele der EU-Taxonomie einhalten. Und wir hatten ja vor, Klaas, vor einigen Folgen 2 oder 3 zum ESG-Score berichtet, dass das den Beratern angezeigt wird. Und ich bin nicht so tief in dem Feld drin und hatte mich dann nochmal gefragt, wo ist denn jetzt nochmal der Unterschied? Und sofern ich das richtig wiedergeben kann, aber vielleicht kann uns einen oder eine Zuhörerin aufklären, falls ich etwas Falsches sage. Der ESG-Score ist ein Indikator für Unternehmen. Das heißt, entlang unterschiedlicher Kennziffern, da ist ja ESG, also alle 3 Komponenten drin, wobei in der EU-Taxonomie erstmal nur die Nachhaltigkeit entsprechend drin ist. Und das Taxotool ist aber letztendlich wirklich die finale Prüfung für die EU-Taxonomie, also ESG-Score-Indikator. Taxotool, wirklich letztendliche finale Prüfung auf EU-Taxonomien. Und dadurch, dass das Tool entsprechend für viele Banken entwickelt wurde, wird es auch wahrscheinlich von mehreren zukünftig eingesetzt. und was es da für Wettbewerber in Zukunft geben wird. Es wird vermutlich einige Startups geben, aber ein notwendiges Übel, nicht Übel, sondern viel mehr eine gute Zielsetzung entlang der Zielrichtlinien. Was sagst du dazu? Also,
ja, was für eine gute Nachricht zum Start ins Jahr. So mehr, oder? Nachhaltigkeit, irgendwie mehr Nachhaltigkeit bei der Kreditvergabe, irgendwie das wird wohl sein müssen, irgendwie wird man das messen müssen. Und das setzt natürlich Anreize für nicht nur für die kreditgebenden Institute, sondern auch die Anreize für die Unternehmen, sich um das Thema Nachhaltigkeit zu kümmern. Und wenn dann mehr und mehr durchsickert, dass es schwieriger wird, Finanzierung einzuwerben, wenn man nicht nachhaltig unterwegs ist, dann halte ich das für einen Schritt in die richtige Richtung.
Also, absolut. Daumen hoch. Ja. Und um das Ganze zu machen, braucht man auch Menschen, oder?
Ja, man braucht auch Menschen, die vielleicht auch mal einen Daumen nach oben machen. Ich bin gestoßen auf die Ausbildung zum digitalen Bankkaufmann bei der Hamburger Sparkasse.
Kurzer Hinweis, am 21.02. findet die Brokerage-Konferenz gemeinsam mit dem S-Broker statt. Sichert euch jetzt kostenlos ein Ticket und seid dabei von 14 bis 16 Uhr am 21. Februar.
Ich habe gedacht, was ist das denn? Und haben die jetzt die Berufsausbildung revolutioniert? Machen die das jetzt ganz alleine? Machen die das selber? Nee, machen sie nicht. Aber es werden also Auszubildende gesucht in Hamburg für den Ausbildungsjahrgang dieses Jahr, die einen Abschluss als digitalen Bankkaufmann bekommen können, sollen. Dahinter steht tatsächlich eine ganz klassische Ausbildung zum Bankkaufmann, zur Bankkauffrau. Aber die Inhalte, die eben bei der Sparkasse passieren, also nicht in der Berufsschule, die sind sehr auf das Digitale aus. Also es geht da viel um digitale Beratung. Es geht darum, dass die Auszubildenden aus die verschiedenen Einheiten, Abteilungen in der Sparkasse kennenlernen, die sich mit dem digitalen Wandel, mit der digitalen Transformation beschäftigen. Und dann gibt es sozusagen so eine Art Zusatzqualifikation. Und ich finde das spannend, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil ich schon seit Jahren gedacht habe, also die Inhalte einer Bankausbildung, die sind überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß. So, das basiert noch sehr auf dem Filialgeschäft. Und das, was eigentlich passiert in den Banken, in den Fintechs und zukünftig passieren wird, also so eine Ausbildung soll ja auch aufs Berufsleben vorbereiten, nicht nur auf die ersten 3 Jahre, sondern vielleicht auch auf die ersten 30, das passt gar nicht mehr. Und wenn ich das irgendwie angesprochen habe in der Vergangenheit, hieß es immer, ja, also so die Inhalte einer Ausbildung zu ändern, das dauert mindestens 10 Jahre, da sind die ganzen Kammern involviert, irgendwie Prüfungsordnung, Lehrpläne, Curricula, was es da alles gibt, da ist nichts zu machen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie wie verantwortungslos ist denn das eigentlich, junge Menschen irgendwie mit Inhalten auszubilden, die überhaupt nicht mehr zukunftsfähig sind? Ich meine, die Quittung sehen wir ja auch. Also viele Sparkassen, Banken, Volksbanken klagen darüber, dass eben da auch nicht die richtigen, spannenden, passenden Bewerbungen eingehen. Ja, vielleicht liegt es dann auch nicht nur im Image, sondern auch an den Inhalten. Und das scheint für mich jetzt mal so der Weg zu sein, wie man da mal so ein bisschen voranschreiten kann, ohne diese 10 Jahre warten zu müssen. Also ich finde das total toll, dass die Hamburger Sparkasse da mal vorangeht und zumindest die Inhalte anpasst, die sie selber anpassen kann.
Genau, was du gerade gesagt hast, ist, was ich mich gefragt habe. Du hast gesagt, es dauert ungefähr 10 Jahre, so Lehrpläne zu ändern und anzupassen. Im Rahmen jetzt auch der KI-Fortschreitung, ja. Also die erste Frage wäre, wie weit ist das Thema künstliche Intelligenz und Entwicklung mit dort abgebildet? Weil ich glaube, in den nächsten auch Jahren, wenn jetzt die junge Generation ausgebildet werden sollte, sollte diese Komponente nicht fehlen. Und zweitens, wie, ich nenne es mal agil, sind diese Lehrgänge denn ausgelegt? Werden die dann entsprechend nach und nach immer wieder angepasst? Weil du kannst Digitalisierung nicht statisch irgendwie über die nächsten 20 Jahre gleich den Menschen nahelegen, sondern entsprechend muss ich das auch abwandeln. Das finde ich so zwei interessante Faktoren. Aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also ich bin ganz bei dir. Die Frage ist, welche digital, also wenn da irgendwie beigebracht wird, wie man Microsoft Teams und Slack verwendet, was die Jugend vermutlich schon irgendwie seit dem 10. Lebensjahr tut, das vermutlich nicht. Aber so digitale Komponenten des Bankings sind unfassbar wichtig und ohne das geht es entsprechend nicht. Also ich bin ganz bei dir, sehr interessant.
Was haben wir noch?
Was haben wir noch? Wir nutzen den Podcast vielleicht auch so ein bisschen, um die Vergangenheit bei den Volks- und Regionalbanken aufzuarbeiten und Digitalisierungsprozesse in der Branche. Und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh, die hatte nämlich 2021 bereits eine hundertprozentige Tochter gegründet, die Klarwelt GmbH. Und damit wollte sie entsprechend die Digitalisierung ihrer Vermögensverwaltung vorantreiben. Das ist jetzt, ich würde mal sagen, ein Bereich, mit dem ich mich privat noch nicht so gut auskenne, die Vermögensverwaltung. Vielleicht du, Klaas.
Nein.
Aber zumindest wissen wir alle, worum es bei der Vermögensverwaltung geht. Und die eigenen rund 450 Vermögensverwaltungskunden wurden auf die Plattform dann übergeschwenkt. Und damals hatte man sich eben für eine Kooperation mit Elingva entschieden, also einem WealthTech-Plattform-Provider, der leider im Oktober letzten Jahres Insolvenz angemeldet hatte. Und in diesem Zuge musste man sich natürlich nach einer neuen Plattform orientieren. Und die Auswahl ist auf Investify Tech gefallen, die eine Banking Suite mit Zugangskanälen zu unterschiedlichen Kernbankensystemen und Depotbanken anbietet. Und damit möchte die Volksbank Bielefeld-Gütersloh entsprechend auch diesen persönlichen Beratungsansatz von der Volksbank und von den Beratern mit der digitalen User Experience durch diese Plattform entsprechend kombinieren und durch die Integration auch zu der Truvia GmbH und zu der DZ Bank soll das Ganze auch anderen Volks- und Raiffeisenbanken angeboten werden. Ja, also von daher ein guter Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde. Vor allem interessant finde ich, ach so, Achtung, das hatte ich auch noch gelesen, sie nennen es den Smooth-Tech-Ansatz. Da muss ich automatisch an Klarna denken.
Okay,
meinst du, Snoop Dogg macht auch Werbung für die Volksbank?
Auch mit dem richtigen Budget macht er eine Menge.
Ja. Aber ich finde es ganz schön veranschaulicht, wie man persönliche Beratung und diese menschliche Komponente mit der Tech-Komponente halt kombinieren kann und zusammenarbeiten kann. Und ob sie erfolgreich sein werden und weitere Volksbanken für sich gewinnen können, das werden wir dann sehen. Klaas, was sagst du? Würdest du als Vermögensverwaltungskunde denn einen rein Robo-Advisor-Ansatz wählen oder hättest du auch gern diese menschliche Komponente?
Ich glaube, ich hätte gerne beides. Also sozusagen den Robo-Advisor für die Effizienz, aber irgendwie auch noch der Mensch, der so ein bisschen Erfahrung, Wissen, Know-how mitbringt, der das einfach professionell tut und mich da nochmal abholt, wo ich gerade bin. So, weil ich glaube, so ein Robo-Advisor kann man auch falsch bedienen. So, und irgendwie da würde ich sagen, irgendwie so digital wie ich auch bin, irgendwie, natürlich muss ich mich selber auch mal kontrollieren, ob ich da keine Fehler mache. Wenn das ein Profi tut, umso besser. Doch, das würde ich glaube, ich würde beides erwarten.
Also ich auch. Also ich glaube, wenn es vor allem um so viel Geld geht und wenn, also so viel Geld, ich musste dann mal gucken, ab wann Vermögensverwaltung offiziell anfängt. Da stand so ab 50.000 Euro. Ja, also jetzt, wir reden jetzt vielleicht nicht immer um die Millionenbeträge, aber bei der Volksbank Gütersloh geht es um 350 Millionen, also auch kein kleiner Wert insgesamt.
Ja, ist ja auch schon cool. Ja, und da muss man natürlich als Bank auch sehen, dass man den richtigen Partner hat. Also Elingva, hast gerade gesagt, ist im Oktober, irgendwie haben sie ihre Insolvenz angekündigt. Jetzt Ende Januar ist bekannt geworden, dass es tatsächlich abgewickelt werden wird. Genau. Also man hat da keinen Käufer, keinen Merch, irgendwas gefunden. Ja, wollen wir doch hoffen, dass es Investify besser ergeht. Ja, tut mir leid für Elingva. So, gut. Und dann haben wir noch eine Nachricht, nämlich die Sparkasse Düsseldorf entwickelt zusammen mit Tidely ein S-Liquiditätstool. Also es geht um Liquidität im Sinne von flüssigen Finanzmitteln für mittlere Unternehmen in diesem Fall, kleine mittlere Unternehmen. Und das ist natürlich, also Liquiditätsplanung, das kenne ich aus meinen Geschäftsführungserfahrungen, das mache jetzt auch schon so ein paar Jahrzehnte, tatsächlich die Königsdisziplin. Zu Recht macht man das in kleinen Unternehmen irgendwie in Excel und fummelt sich da was zurecht und versucht sich zu überlegen, welche Szenarien sind denn realistisch, was könnte passieren, damit es gut läuft. Also was müsste passieren, damit es gut läuft, was könnte passieren, wenn es ganz schlecht läuft und versucht das irgendwie so ein bisschen vorherzusehen. Die totale Königsdisziplin irgendwie im Finanzmanagement von Unternehmen. Und das schreit natürlich irgendwie nach dem Einsatz von KI. Und genau darum geht es auch in diesem Fall. Also das Title dafür sorgt, dass die richtigen Daten da sind, also aus dem Konto, Konto einer Sparkasse, aber eben auch Drittkonten. Das ist multibankfähig, das Tool, dass man also alle Unternehmenskonten da einlesen kann und dass das Tool dann hilft, eine Liquidität zu planen. Und das kann bei manchen Unternehmen kann das ganz einfach sein und bei anderen Unternehmen kann es ganz schwierig sein. Und so mein Gefühl ist, je größer das Unternehmen ist, desto einfacher ist es.
Ja. Ja, das kann ich das
verstehen. Und je kleiner das ist, desto riskanter sind da einzelne Ausschläge. Also ein Kunde, der vielleicht ausfällt, den man verliert oder der nicht mehr zahlen kann. Oder ein Ausfall von Personal. Also das Risiko ist einfach größer bei kleineren Unternehmen. Und da ein Tool zur Verfügung zu stellen, das finde ich einen guten Ansatz. Irgendwie ich selber habe für meine Kleinstunternehmen, die ich so hatte, in den letzten Jahren noch kein einziges Tool gesehen oder gefunden, was das vernünftig kann und auch in einem Preis-Leistungs-Verhältnis steht, dass ich da bereit bin, das für zu bezahlen. Deswegen bin ich gespannt auf dieses Tool. Und ja, klar, irgendwie, wenn es den Kunden der Sparkasse hilft, dann hilft es auch der Sparkasse. Das wäre so meine Einschätzung. Was sagst du dazu?
Was mich interessieren würde, ist, es gibt ja auch unterschiedliche Anbieter. Tidy ist ja nur einer. Es gibt ja auch Finway und Freedon und wie sie nicht alle heißen, ja. Da ist wieder die Frage nach dem Unterschied. Aber grundsätzlich, die Sinnhaftigkeit dessen ist absolut gegeben. Vor allem, also in Deutschland, ich habe es nicht mehr im Kopf auswendig, wie viele Millionen KMUs es gibt, aber vor allem in den KMUs. Und eine Ergänzung zum Thema eigene Nutzung, ja, wir sind ja jetzt beide Freelancer und es gibt ja auch diverse Angebote für Liquidität von Freelancern, ja. Ich muss leider sagen, ich habe nichts Gutes gefunden bei meiner Suche.
Ja, auch die Neobanken, ne, die jetzt mal so auf uns, wir Freelancer zielen oder auch ein bisschen auf mittlere Unternehmen. Also da wurden auch schon mal Liquiditätsvorhersageinstrumente angekündigt. Auch da ist noch nie was gekommen. Also das Thema ist nicht ohne.
Aber du hast auch recht. Je größer das Unternehmen, desto besser die Vorhersage, weil ansonsten ist es ja so Einzelfallbetrachtung und sehr subjektiv zum Teil, dass es wahrscheinlich schwer ist, das Ganze zu prognostizieren. Aber ich glaube, wir sind uns einig, auf jeden Fall ein wichtiges Tool, vor allem für die Kunden der Sparkasse. Ja, und man möge es kaum glauben, was unsere heutige Cover-Story ist. Klaas, was ist da bei Trade Republic passiert?
Ja, was ist da denn los?
Kurz erzählt, wir hatten uns im Dezember noch gewundert, was Trade Republic mit der Vollbanklizenz bloß vorhat.
Ja, was haben sie damit bloß vor? Dann hieß es in den Medien, also eine Neobank werden wir auf keinen Fall. Und ich glaube, für den 9. Januar wurde eine Geburtstagsfeier angekündigt und eine Demonstration. Eine politische Demonstration gegen die Rentenlücke. So, und das hat sich dann später entpuppt als das Launch-Event für eine Bezahlkarte, die Trade Republic zusammen mit Visa herausgibt, die unter anderem eine Cashback-Funktion hat. Also was passiert? Trade Republic bekommt 1% der Kartenumsätze über die Intercharge-Fee und leitet 1% dieser Umsätze weiter an den Kunden. Aber das ist natürlich an Bedingungen gebunden. Es ist daran gebunden, dass es für maximal 1.500 Euro Umsatz im Monat passiert. Also das sind dann 15 Euro. Das sind dann 15 Euro im Monat. Und das funktioniert auch nur, wenn die Kundinnen einen ETF-Sparplan von mindestens 50 Euro im Monat haben. Dann wird das sozusagen aufgestockt über dieses Cashback. Und das führte zu Kritik bei den Verbraucherschützern. Es gab also eine Abmahnung von der Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg wegen irreführender Werbung. Die haben das Angebot also als Lockvogelangebot bezeichnet. So, beides, diese Demonstration als auch dieses Lockvogelangebot führten zu schlechter Presse, aber führten eben auch zu ganz viel Presse. Also alle Medien haben darüber berichtet, die Fachmedien als auch Verbrauchermedien. Und jetzt führt Trade Republic also eine Warteliste für die Menschen, die diese Karte haben wollen. Und wenn man sich da auf diese Warteliste schreiben lässt, dann wird einem angezeigt, auf welcher Position man angeblich ist. Ich genieße das jetzt auch noch mit Vorsicht und angeblich sind über 1 Million Menschen auf dieser Warteliste. Was natürlich ziemlich irre wäre, wenn es denn stimmt.
Ja, so ist die Story. Ja, das ist schon, vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Die Interchange, ist die, das ist ja eine Debitkarte von Visa, ist die 0,1% oder ist sie, ich meine noch aus Zeiten, sie wäre 0,19%. Das kann aber natürlich sein, dass es nur die Kreditkarten betrifft und bei den Debitkarten sie niedriger ist. Weißt du das? Ich weiß es gerade auch nicht mehr, ob sie sich da einstreichen, aber den Großteil der Interchange werden sie auf jeden Fall an die Nutzer weitergeben. Also ich fand 1 Million Nutzer auch schon unfassbar viel. Die erste Frage ist immer, wer macht das? Ja, das wäre so ein bisschen die Frage. Ja. Aber das ist ja auch durchaus die Zielsetzung, hier mehr Kunden ranzubekommen, um zukünftig auch eine Monetarisierungsstruktur reinzubringen. Denn, und das ist, glaube ich, diesen Monat ja auch dann final klar geworden, das Payment per Order Flow Verbot kommt zu 2026. Das heißt, die Neobroker können nicht mehr Geld verdienen durch den Verkauf eigentlich dieser Kundenmodelle an größere Unternehmen. Und ja, entsprechend müssen sie sich da ja was Neues überlegen. Ich weiß nicht, aus Kundenperspektive, Klaas, ich hole mir jetzt eine zusätzliche Debitcard und spare mit dem Ausgeben.
Ja, also ich habe so eine Theorie. Also eine Theorie von mir wäre, dass von den Brokerage-Kunden, die Trade Republic schon hat, das sind ja auch ein paar Millionen, dass das für die natürlich einfacher ist, diese Bedingungen zu erfüllen, um an dieses Chargeback zu kommen. Nicht Chargeback, Cashback zu kommen, Entschuldigung. Und dass vielleicht von diesen 1 Million Menschen auf der Warteliste viele auch schon Trade Republic-Kunden sind. Das könnte natürlich zum einen sein. Zum anderen irgendwie ist die Hürde natürlich niedrig. Also du musst nicht dein ganzes Konto wechseln, nur wenn du diese Karte benutzen willst. Und ich beispielsweise habe auch eine Kreditkarten von meiner Bank. Ich habe die auch von anderen, weil mir da bestimmte Benefits gut gefallen. Die haben nicht unbedingt was mit der Interchange-Fee zu tun. Ich habe zum Beispiel eine andere Kreditkarte, die enthält eine Versicherung für Mietautos, was ich häufig brauche. Das ist für mich auch ein Grund, da eine Gebühr zu bezahlen, weil ich diese Versicherung sonst auf dem Markt nicht bekomme. Und da gibt es ja andere Modelle, ne? Bei Tomorrow beispielsweise wird aus der Interchange-Fee werden Bäume gepflanzt. Da kann man ja auch dann andere Dinge mitmachen. Da gibt es ja einen ganzen Blumenstrauß an Geschäftsmodellen, die auf dieser Interchange-Fee basieren.
Da muss ich jedes Mal, wenn ich mein Portemonnaie öffne oder meine Wallet öffne, mein digitales Portemonnaie, muss ich mir überlegen, welche, das muss ja eine ganze Strategie rund um das Zahlen mit Karten geben, wann ich welche Cashbacks, wofür pflanze ich jetzt einen Baum oder nutze ich jetzt.
Ja, total.
Also es ist ja wirklich verrückt. Ja, okay.
Ja, ich habe auch so viele Bezahlkarten. Irgendwie ich unterscheide, zahle ich hier gerade mit meinem persönlichen Konto oder zahle ich hier mit dem Firmenkonto. Wenn ich persönlich bezahle, bezahle ich mit meinem eigenen Konto oder mit meinem Haushaltskonto. Also da ist irgendwie da jetzt noch eine weitere, weiß ich nicht. Brauche ich gerade nicht, aber andere vielleicht. Und
ja, also ich meine letztendlich, wie du schon gesagt hast, es hat Presse eingebracht. Auch gute Presse, schlechte Presse, auch schlechte Presse ist gute Presse, andersrum wäre es ja komisch. Und ich weiß gar nicht, was auch diesen Monat, also wenn wir mal auf die Zahlen gucken, dass die Trade Republic Zahlen rauskamen, ich meine, die haben 4 Millionen Kunden und 35 Milliarden verwaltetes Vermögen und sind sozusagen an Scalable Capital vorbeigeschossen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und die haben halt auch eine Masse. Also es kann natürlich sein, dass ein Großteil von den 1 Million Kunden, wie du sagst, entsprechend bestehende Trade Republic Kunden sind, die zusätzlich, die sich zusätzlich noch diese 15 Euro pro Monat holen wollen. Wir reden nur über 15 Euro, ne, nochmal.
Maximal. Ich meine, die muss man auch mal ausgeben. Also 1500 Euro über eine Kreditkarte oder eine Bezahlkarte, ich sage keine Kreditkarte, eine Bezahlkarte auszugeben, ist ja auch nicht wenig. Du zahlst ja nicht deine Miete damit, ne?
Nee.
Das ist jetzt für, ich glaube, im Durchschnitt auch gar nicht wenig. Nein, was ich noch sagen wollte, ist, das ist ja, also ich finde das total spannend, dass Trade Republic halt dieses Spiel mit dem Feuer betreibt und da auch mal so ein bisschen eine Grenze überschreitet, so ein bisschen vielleicht eine moralische Grenze bei dieser Demonstration und dann mal so ein bisschen austestet, irgendwie mit den Verbraucherschutzverbänden, wie weit man in der Werbung gehen kann und das offensichtlich auch in Kauf nimmt, da mal eine Grenze zu überschreiten. Das scheint mir eine ganz andere Kommunikationstaktik zu sein, die wir als eine, die wir sonst kennen aus der Finanzwirtschaft. Also ich finde das mutig und muss auch anerkennen, ich finde das auch innovativ, da mit schlechten Nachrichten auch zu spielen. Also für 1 Million Kunden, da gehen manche Unternehmen ja auch tatsächlich weite Wege, das tut Trade Republic hier auch. Und das scheint auch nicht nur Taktik zu sein, kurzfristig, sondern auch langfristig. Wir haben ja gerade gesagt, irgendwie, Trade Republic hat gesagt, sie möchten keine Neobank werden. Das glaube ich noch nicht. Also sobald die das Konto zur Verfügung stellen, und das dürfen sie natürlich jetzt als Volksbank, als Vollbank, Entschuldigung, ganz durcheinander.
Das wär natürlich schön, wenn sie Trade Republic als Volksbank in den genossenschaftlichen Sektor
eingliedert. Oh, Genossenschaft. Nein, also halte ich für nicht ganz, also unwahrscheinlich, dass sie doch noch immer mal ein Kontoprodukt irgendwie rausbringen und dann sind sie in meinen Augen auf jeden Fall eine Neobank. Und,
da bin ich mir nicht ganz so sicher. Da bin ich mir wirklich nicht so sicher, weil alles, was rund um ein Konto geht, ist nicht zu vernachlässigen, der Aufwand, das Ganze noch zu etablieren, auch rein technischer Natur, und es zu erweitern. Also das würde ich nochmal hinterfragen, wie viel Aufwand dahinter steckt, und das muss man sich auch gut überlegen, ja. Und damit einhergehend kommen ja auch eine große Vielfalt an weiteren Problemen auch mit ins Haus, ja, also regulatorischer Natur, operationeller Natur etc. Und derzeit haben sie ja nur eine Karte, die über Visa angeboten wird, aber verknüpft wird mit einem Girokonto bei einer anderen Bank, wo entsprechend auch die Depotgebühren und Depotbeträge eingezogen werden. Ob sie diesen Schritt gehen, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Also ich würde es nicht ausschließen. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich glaube, dass Trade Republic seine Kommunikation viel kurzfristiger denkt als das, was wir sonst gewohnt sind. Und wenn die dann in 2-3 Jahren irgendwie dann doch mal ein Konto rausbringen, irgendwie, dann wird sich keiner da draußen mehr erinnern, dass sie irgendwie Ende 23 mal gesagt haben, wir werden keine Neobank werden. Und auch das ist in dieser Branche, das ist neu. So, muss man anerkennen.
Und wollen wir weitermachen?
Ja.
Weil Trade Republic entwickelt sich vom Neobroker zur Neobank.
Genau, wir machen weiter mit den Digital Banking News für Regionalbanken. Polly, N26, was ist da los?
Ja, also Trade Republic entwickelt sich vom Neobroker zur Neobank und N26 entwickelt sich von Neobank zum Neobroker, denn N26 startet mit einer Depotfunktion für Aktien und ETFs. Und jetzt kommt die Kampfansage in Richtung Trade Republic. 90 Cent pro Trade, ja, also unterschlagen. Und dafür kooperiert N26 mit Upvest, über die wir in der Oktober-Ausgabe im Rahmen einer größeren Finanzierungsrunde berichtet hatten. Und das Produkt wird schrittweise eingeführt. Es geht los in Österreich mit 100 ETFs. Ab 1 Euro können Kunden da rein investieren. Und in den nächsten Monaten werden entsprechend zusätzliche Funktionen und Sparpläne und Angebote erweitert, und das kommt natürlich auch auf den deutschen Markt. Und was ich mich so gefragt habe, ich finde diesen Vergleich sehr, sehr schön, ist, erstens, ist es einfacher, Cross-Selling vom Depot zum Konto zu machen oder vom Konto zum Depot? Und da habe ich so ein bisschen an mich gedacht, ich persönlich habe meine Kontoverbindung dorthin transportiert, wo ich mein Depot hatte. Ich glaube aber, ich bin eine Ausnahme, ja, weil diese Scheu davor, seine Erstkontoverbindung trotz aller Kontowechselservices etc. woanders hin zu transportieren, machen nicht viele Menschen, ja. Und da würde mich so ein bisschen interessieren, Klaas, was glaubst du, ist einfacher, das Cross-Selling vom Depot zum Konto oder andersrum?
Ich glaube, dass N26 es einfacher hat in diesem Fall. Also Kunden zu haben, die ein Konto da haben. Jetzt muss man mal hinterfragen, wie viele der aktiven N26-Konten nutzen es denn als Erstbankverbindung? Oder ist es nur so eine Zweitbankverbindung, wo irgendwie so ein bisschen Geld ausgegeben wird, um die Funktionalitäten nutzen zu können? Man ist trotzdem noch bei der Sparkasse oder Volksbank im Heimatkreis. Da habe ich keine aktuellen Zahlen. Aber ich würde nach wie vor denken, dass der Kontowechsel mit allem, was dazugehört, ne, das ist an so vielen Stellen hinterlegt, vom Finanzamt irgendwie bis zum Vermieter, da laufen ja irgendwie Einzugsermächtigungen, die man gar nicht alle drauf hat, die ja teilweise unregelmäßig passieren und nicht nur in den letzten 3 oder 6 Monaten, diesen 12 Monaten, diesen Kontowechselservice irgendwie noch erfassen kann. Also das ist ja, diese Stickiness zum Konto bei den Deutschen, die ist ja nicht aus Bequemlichkeit begründet, sondern weil es einfach ein Hassel ist, das Konto zu wechseln. EU-Richtlinien mit Kontowechselservices hin oder her. Und deswegen, also mir geht's wie dir. Ich habe ein Konto und ich habe auch noch meine Anlagen woanders. So, deswegen würde ich denken, irgendwie die besseren Karten hat an dieser Stelle eigentlich N26. Aber das habe ich schon öfter mal gedacht und das ist auch nicht immer.
Ja. Ja, also ich glaube, es wird dann interessant für die Generation, die nachkommen, die entsprechend investieren, vielleicht erst ein Konto suchen und dann entsprechend ins Investment reingehen. Und an der Stelle auch nochmal interessant, die Zahl der 14- bis 39-Jährigen, die entsprechend über die letzten Jahre gestiegen ist, die zum ersten Mal investieren, die ist nämlich jetzt gesunken und es sind insgesamt nur 3,6 Millionen, also gesunken um 500.000. Das heißt auch diese Investitionstrend geht ein bisschen zurück und hier wird auch der harte Wettbewerb entsprechend zwischen neuen Platzhirschen dann entschieden. Klaas, wollen wir weitergehen angesichts der Zeit?
Ja, wir gehen weiter.
Und zwar wollten wir nicht unerwähnt lassen und kurz drüber sprechen, und zwar, dass die US-Börsenaufsicht SEC 12 Bitcoin-ETFs genehmigt hat. Und auch hier gab es einen Ankündigungs-GAU, würde ich schon fast sagen. Und zwar wurde die Behörde auf ehemals Twitter, jetzt X, gehackt und hatte vorzeitig eine Falschmeldung rausgegeben, die sie dann aber einige, ich weiß gar nicht, Stunden später dann selbst aber dann auch bestätigt hatten. Aber halt, genau, vorher wurde es geleakt. Und was bedeutet das? Also bisher war es eigentlich nur möglich, in Krypto-ETFs zu investieren, die aber nicht, wo nicht richtige Bitcoins hinterlegt wurden, sondern wo man auf künftige Wertentwicklung des Bitcoins spekuliert hat. Also das heißt, man hat keine echte Kryptowährung gehalten. Und jetzt mit diesen ETFs, genau, kann man eigene Kryptowährung, die physisch in Anführungsstrichen hinterlegt ist, halten, ja. Und trotzdem hat die SEC aber auch betont, dass es ein hochspekulatives Produkt ist und nimmt es aber vermutlich trotzdem mit rein, weil alles, was an der Börse reguliert ist, ja, oder was man handeln kann, ist halt auch unter gewissen Regularien geschützt und überwacht, ja. Es ist ja so wie der Weed-Konsum. Also wenn man es reguliert, dann kann man es auch überwachen. Ansonsten ist es halt schwieriger. Und in Deutschland aber ganz wichtig, sind Bitcoin-ETFs nicht zugelassen. Denn ein ETF muss nach deutschem Recht diversifiziert sein. Das heißt, mit vielen unterschiedlichen Produkten, ja, das Risiko gestreut werden. Und bei diesen ETFs liegt ein einziges Produkt dahinter, ein einziger Wert, und das ist halt der Bitcoin, und entsprechend ist das in Deutschland nicht zugelassen. Was halte ich persönlich davon? Ich glaube, ich kann das für uns beide wiedergeben. Wir sind nicht die größten Krypto-Fans hier in diesem Podcast. Es ist wieder ein Glaubenssatz. Also glaubt man an den Bitcoin oder nicht? Für wen ist es jetzt interessant, der nicht vorher schon in Bitcoin interessiert hat? Ich weiß nicht, für Privatanleger, die vielleicht länger einsteigen wollten und genau darauf gewartet haben, würde ich aber auch ein Fragezeichen dahinter setzen. Und für institutionelle Investoren wie Family Offices ist es, glaube ich, macht es einen Unterschied, ob sie in die Wertentwicklung oder tatsächlich in die, in Anführungsstrichen, physischen Güter investieren. Ich glaube, da, aber ansonsten ist es vielleicht etwas, was interessant ist zu hören, dass man wissen sollte, dass es das jetzt gibt. Handlungspotenziale für Banken in erster Linie würde ich das. Also ich persönlich, aber wie gesagt, es gibt genug Krypto-Podcasts, die vermutlich hier heiß wie Frittenfett drauf gewartet haben. Bei uns ist das nicht so ganz der Fall. Hast du eine Meinung dazu?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, das ist so ein vielleicht auch so ein kleiner Indikator, dass der Kryptowinter aber irgendwie langsam auch vorbeigeht. Also wir haben jetzt irgendwie lange Zeit niedrige Kurse gehabt. Es sind so gut wie gar keine Krypto-Startups gegründet worden in den letzten Jahren. Jetzt gibt es sozusagen da mal wieder ein Lebenszeichen. Auch der Bitcoin-Kurs erholt sich ja. Da gab es dann auch mal ein paar Meldungen in letzter Zeit. All das werden natürlich auch die Kunden der Regionalbanken wahrnehmen, dass da wieder was passiert. Also ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, dass man da sprechfähig ist. Und ob man nun der Meinung ist, man muss seinen Kunden ein Investment irgendwie ermöglichen oder ob man der Meinung ist, man muss seine Kunden vor diesem Finanzprodukt schützen, kann ich beides nachvollziehen. Ich glaube, da gibt es Institute bei den Regionalbanken, bei den Roten wie bei den Blauen, irgendwie die die eine als auch in die andere Richtung denken. Also ich glaube, das Thema ist einfach noch nicht irgendwie entschieden. So, und wieso gehen wir, glaube ich, in dieses Jahr rein? Also da kann man, glaube ich, doch ab und zu mal wieder hingucken, was da eigentlich so passiert.
Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge aus dem Januar. Was erwartet uns eigentlich dieses Jahr? Was glaubst du, was uns dieses Jahr erwarten wird? Worüber werden wir berichten?
Ich glaube, dass das Thema KI irgendwie weiter sehr präsent sein wird. Das war sehr medienpräsent im letzten Jahr. Konkrete Beispiele haben wir wenig gesehen, irgendwie weder bei Banken noch bei Fintech-Startups. Aber alle denken natürlich gerade darüber nach, was man mit dieser Technologie eigentlich machen kann, wie man Prozesse effizienter machen kann. Und da wird sich, glaube ich, Frage stellen, Product of Feature, also was kann man damit machen? Kann man damit eigenständige Produkte auf den Markt bringen, die Geschäftsmodelle rechtfertigen, die Investitionen und Bewertungen rechtfertigen, dass daraus eigene Fintech-Startups entstehen können? Oder werden das eher Produkte sein, die bei den bestehenden Unternehmen, und damit schließe ich jetzt neben den Banken auch schon die heute existierenden Fintechs ein, die ihr Portfolio, ihr Produkt, ihre Services einfach besser machen können? Ich glaube, dass da einfach viel Konkretes, viel Praktisches dieses Jahr sichtbar werden wird. Da kann man dann, davon kann man lernen und da kann man auch voneinander lernen. Deswegen glaube ich, ist das ein Thema, wo man die Augen aufhalten sollte.
Und mit einer Ergänzung, in dem Rahmen geht es ja auch immer um Regulatorik, ja, also AI Act etc. Also wie wird das Ganze zu regulieren sein und was muss man da auch in diesem Zuge implementieren? Wenn ich auch noch was reinwerfen kann, das Thema weitere Öffnung der Schnittstellen, PSD3, da wird es mich interessieren, was die Banken umhertreiben wird und auch welche Geschäftsmodelle sich vielleicht im Markt ergeben werden. Wir haben natürlich eine Konsolidierung im Fintech-Markt, ja, wie auch in vielen Startups. Ich glaube, der finanzielle Druck auch im Rahmen von VCs wird dieses Jahr vermutlich noch anhalten, wenn auch vielleicht ein bisschen sich lockern im Vergleich zum letzten, aber was da für neue Geschäftsideen auch auf Grundlage der Öffnung Open Finance entstehen wird, da freue ich mich drauf, mit dir darüber zu reden dieses Jahr.
Jawohl, dann geht's damit los. Dann schauen wir Ende des Jahres mal zurück. Polly, vielen lieben Dank.
Danke, Klaas. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis nächsten Monat. Tschüss, tschüss.